Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Moin, hallo und servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Dreimal Digital. Heute mit Stefan Hamann und Markus Diekmann. Herzlich willkommen. Wie geht es euch beiden heute?
Moin. Ich würde sagen, uns geht's gut.
Ja, es geht uns gut und gleichzeitig, das haben wir ja heute Morgen auch schon gemeinsam viel besprochen, ist natürlich krass, was alles so passiert und finde ich krass, nach Corona jetzt diese Situation, gleichzeitig natürlich die ganzen Herausforderungen für die Wirtschaft und heute wollen wir ja nicht über, so dramatisch wie der Krieg ist, wollen wir heute ja nicht über den Krieg und wollen auch nicht über Corona sprechen, sondern die Chancen jetzt ja für Unternehmen jetzt was zu tun und hier speziell die Digitalunternehmen. Und darum freue ich mich total auf diese Folge.
Genau, also ich denke mal, also mit den Gedanken sind wir alle bei den Menschen in der Ukraine. Und ich denke auch, es vergeht keinen Morgen, an dem man nicht als erstes die Nachrichten gerade aufmacht und neue Horrormeldungen liest. Also, naja. Also,
aber wir schon die Möglichkeit, ganz kurz, Markus, und du spoilerst mal eben, was du gerade voranbringst als Thema. Das finde ich auf jeden Fall spannend und das glaube ich auch für die Zuhörer cool.
Ja. Ich bin total glücklich, dass jetzt durch unsere gemeinsame Initiative, die ja von Shopware auch die ganze Zeit schon mit unterstützt, vom ersten Moment an mit unterstützt wird, dass wir jetzt nicht nur in der Corona-Krise helfen konnten, sondern jetzt die nächste in dieser schlimmen Situation Jobs möglich machen für Leute aus der Ukraine. Und wir haben jobaidukraine.com, die Webseite, unter der Webseite lassen wir es laufen. Und dort kann jede Firma pro bono, es ist wirklich kostenlos, es ist heute kostenlos, morgen kostenlos und in Zukunft kostenlos für alle Zeiten, weil es unter Händlern angesiedelt wird, können Jobs einstellen, völlig unkompliziert. Und wir bewerben das Ganze auch in der Ukraine und auch mit den Organisationen. Und das heißt, alle Flüchtlinge können sich darauf bewerben und dann, wenn sie schon nach hierhin kommen müssen durch diese schlimme Situation, dann hier wenigstens auch eine Perspektive haben. Und wir haben ja schon mit einer der besten Kanzleien Deutschlands geklärt, weil das wissen vielleicht viele gar nicht, aber Flüchtlinge dürfen hier gar nicht so einfach arbeiten. Aber es gibt jetzt aufgrund dieser schlimmen Situation neue EU-Normen, die jetzt kommt, dass man bis zu 3 Jahre dann auch arbeiten darf. Und ich finde es so witzig, denn witzig ist ein falsches Wort, aber ich finde es so eine Ironie vielleicht, dass in der IT-Branche, in der Pflegebranche fehlen über 1 Million Arbeitsplätze. Das steht ständig in der Zeitung. Ne? Und dennoch ist es so schwierig, das dann auch möglich zu machen. Und darum freue ich mich, dass das jetzt dann wenigstens einfacher geht. Und ich freue mich, dass wir mit unserer JobAid Ukraine da wirklich mithelfen können, wirklich jetzt was tun können und das zusammenbringen. Denn wenn man Menschen hier integrieren möchte, die jetzt wieder Hoffnung brauchen, dann geht es nicht ohne Jobs. Ja. Weißt du, ich bin gerade dabei, Leuten Unterkunft möglich zu machen und auch Geld zu geben, dass sie hier 6 Monate, sagen wir mal, erstmal ankommen können. Das organisiere ich privat gerade in Coesfeld. Aber das reicht ja nicht. Ich meine, 6 Monate nach dieser schlimmen Zeit in einer Wohnung zu hocken, ohne Perspektive, da wirst du ja, ich meine, das habe ich in der Corona-Krise erlebt.
Ja. Ja. Super Initiative. Also wir freuen uns auch von Seite Shopware, dass wir euch dort unterstützen können. Und es ist, wie du sagst, ne? Ich glaube, es geht vor allem um Perspektiven und darum, irgendwo Wege aufzuzeichnen für diese Menschen. Und an alle Zuhörer, wenn ihr sozusagen Jobs im Kopf habt oder wie auch immer, dann dürft ihr euch gerne, entweder guckt ihr euch die Seite an und registriert die Jobs dort oder ihr sprecht mich oder Markus an und wir nehmen das auf und kümmern uns darum. Oder, Markus?
Ja, absolut. Mega. Großes Dankeschön schon mal an alle. Ja, los zum Thema, Viljo. Du siehst, genau. Wir haben deine Agenda gesprengt, also es tut uns leid.
Ja. Also für das Thema, da nehmen wir gerne Senderzeit raus, ist selbstverständlich. Jobaidukraine.com, sagtest du, ist die Domain, ne? Also vorbeischauen, Jobs einstellen und mit Stefan und Markus in Kontakt treten.
Seid gnädig noch mit dem Design, wenn ihr drauf guckt. Wir haben das ganz schnell hochgezogen, ehrenamtlich, und jetzt kommt ein neues Design drauf, dank einer tollen Werbeagentur, die das jetzt umsetzen wird. Auch pro bono wird das auch bald gut aussehen. Aber es funktioniert zumindest schon mal technisch, einwandfrei. Ja, das freut uns schon mal.
Gut, Also, ab zum Thema IT-Branche. Markus, du hast es gerade schon gesagt, ich nehme das jetzt auch mal als Überleitung. Der Titel der heutigen Folge ist Tech-Standort Deutschland, der späte Ruhm. Tech-Investitionen haben in Europa ja im vergangenen Jahr die 100 Milliarden Dollar-Marke geknackt. Das ist fast dreimal so viel wie im Jahr 2020. Damit liegt Europa also im Bereich der Frühphasen-Investments erstmals gleich auf mit den Vereinigten Staaten. Und das geht aus dem jährlich veröffentlichten State of European Tech Report der Risikokapitalgesellschaft Atomico hervor. Der Autor spricht davon, dass Europa sich in einer technischen Revolution befindet. Markus, du bist ja schon recht lange in der Digitalwirtschaft unterwegs. Ist das die Revolution?
Es ist der Anfang und das ist das Wichtigste, denn wir haben, man darf ja nicht vergessen, es ist das der Anfang, dass das mal öffentlich gemacht wird. Denn wir haben ja schon unglaublich krasse Unternehmen in der Vergangenheit und immer schon und auch heute hier gehabt. Aber irgendwie ist es nie modern gewesen, darüber zu sprechen. Und das finde ich interessant, wenn ein Handelsunternehmen zum Vergleich sein Unternehmen verkauft, berichten eine Million Zeitungen darüber. Wenn ein Digitalunternehmen Kapital bekommt, dann muss man mal suchen, wo man es lesen kann. Und das finde ich krass, wie wir unsere modernen Themen, unsere wichtigen Zukunftsthemen einfach so wenig publik gemacht haben. Und somit, und man das Einzige, was man mal gelesen hat, Europa hat da sowieso keine Chance gegen China, Europa hat da sowieso keine Chance gegen Amerika und wir sind digital sowas von hinten und so weiter. Und das ist immer nur negativ behaftet gewesen. Und darum freue ich mich jetzt, dass so ein Umdenken da mal passiert.
Mhm. Umdenken, du hast gesagt, das ist gerade der Anfang. Warum hat es denn so lange gedauert, bis Europas Tech-Unternehmen in den Fokus geraten sind? Liegt das vielleicht mit der gesamten weltwirtschaftlichen Lage zusammen? Liegt das daran, dass man sich immer mehr abkehrt von China zum Beispiel? Liegt es daran, weil so unglaublich viel Kapital im Markt ist? Was sind die Gründe dafür?
Also ich persönlich glaube, es ist wahrscheinlich am Ende ist es auch eine Kombination von unterschiedlichen Faktoren. Ich glaube schon, dass sich die europäische IT-Landschaft stark emanzipiert hat über die letzten Jahre. Also ich meine, im Prinzip war es ja so, dass nach der, keine Ahnung, Revolution des PCs, nach der Revolution des Internets, dass einfach die ganze Grundlagentechnologie aus den USA gekommen ist, zu ganz, ganz weiten Teilen. Und die USA da einfach Early Adapters waren und viele, viele ganz wesentliche Bestandteile irgendwie der heutigen Digitalwirtschaft auch auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, dass es viele europäische Unternehmen gibt, die im Prinzip auch auf diese Grundlagen aufgesetzt haben, die sozusagen über die letzten 15, 20 Jahre ein riesiges Dienstleistungsspektrum und Servicespektrum rund um diese Technologien entwickelt hat. Und das im Endeffekt, ich sag mal, für alles, was wir nun erleben, das kann man ja auch als Revolution bezeichnen, ne? Ich sag mal, was technologisch passiert, was aber am Ende des Tages auch auf der kulturellen Ebene passiert, also wie Menschen heute miteinander kommunizieren, wie Informationen heutzutage geteilt werden, dass das eben sehr viel Potenzial freigesetzt hat für neue Geschäftsmodelle über die letzten Jahre und dass eben dadurch, ich sag mal, auch ein großes Momentum entstanden ist für Startups, für Unternehmen, sich neu zu erfinden und sich neu zu positionieren. Und wir jetzt im Prinzip, bin ich bei Markus, am Anfang auch stehen einer, keine Ahnung, digitale Revolution hört sich abgedroschen an, aber ein bisschen sehe ich so. Ich glaube, dass all das, was in den nächsten 20 Jahren entstehen wird an Wertschöpfung und an neuartigen Ideen, dass das, was wir heute haben, bei weitem übertreffen wird. Und das ganz, ganz viel von der Grundlagentechnologie, sagen wir mal, des aktuellen Jahrzehnts und des nächsten Jahrzehnts auch europäische Wurzeln haben wird. Ich glaube, diese Vormachtstellung in Sachen Innovation, die USA innehaben, das ein Stück weit einfach auch sehr, sehr viel mehr europäische Wurzeln haben wird in den nächsten Jahren.
Absolut. Und ich muss dazu ergänzen, es ist halt auch schwer, weil wir, weißt du, man kann sich ja mal drüber streiten. Ich durfte gerade noch so ein Vorwort schreiben, da ging es darum, sehe ich mich als Coesfelder Münsterländer und ich habe gesagt, ich wohne hier und bin total glücklich, hier wohnen zu dürfen und dankbar dafür, aber ich sehe mich als Europäer. Aber das ist ein Problem, weil wir als Europa sprechen ja nicht mit einer Stimme. Und das heißt, wenn du in Amerika ein erfolgreiches Unternehmen, dann hast du sofort den ganzen Markt. wenn du in China den ganzen Markt, und das hat es schwerer gemacht und darum haben wir vielleicht auch länger gebraucht, aber jetzt schlagen wir zurück, jetzt kommt unsere Zeit und da bin ich absolut bei Stefan und kann nur alles unterstreichen, das glaube ich auch. Das passiert jetzt, das wird mega.
Das ist ja immer so ein großes Wort, Stefan, du hast gerade schon gesagt, digitale Revolution und so weiter und so weiter. Ich möchte mal ganz gern ein bisschen granularer werden. Also Markus, gerade bei dir ist es ja so, du bist auch in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Unternehmen aktiv gewesen, hast da die Digitalisierung vorangetrieben. Auf was für Widerstände oder Herausforderungen triffst du da, wenn du wirklich auf eine Geschäftsführung triffst, die vielleicht noch ein bisschen konservativer unterwegs ist und jetzt erstmal das Umdenken lernen muss?
Ja. Ich finde es immer noch interessant in Deutschland. Das begegnet mir in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber teilweise auch in Holland. Und ich finde es ultra interessant zu beobachten, wenn man eine Diskussion führt. Weißt du, wenn man einen neuen Laden aufmacht, und wir nehmen jetzt nicht mal einen Riesenladen, wir nehmen mal von mir aus 1000 Quadratmeter, 800 Quadratmeter, ist natürlich schon sehr groß. Ich weiß, der durchschnittliche Laden hat 150 bis 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, aber nehmen wir mal diese Konzepte. Dann redet man darüber, hier werde ich mal 1 Million Euro investieren. Das macht man, da muss man nicht mal einen großen Antrag stellen, wenn man, je nachdem, über welches Filialunternehmen wir sprechen, das ist schon so drin. Da machen die vielleicht sogar einen zweiten noch in dem Jahr auf und das Geld ist einfach da. Ne? Jetzt reden wir das Gleiche über, das ist nur ein Laden, von mir aus von 100. Jetzt reden wir darüber, dass man sagt, die sollen in Social Media Vollgas geben, mit einem Social Media Selling Ansatz, oder die sollen im E-Commerce Gas geben, oder die sollen im Messaging Gas geben, egal in welchem Bereich. Und nehmen wir mal nur den E-Commerce, einen Online-Shop, der ja dann deutschlandweit funktioniert, nicht nur eine Filiale entspricht, der ein zentrales Bindeglied zum Kunden zwischen On- und Offline, Omnichannel-Vernetzung und alles bildet. Wenn man da dann sagt, da muss man jetzt mal 2 Millionen investieren, zucken alle zusammen. Und ich finde, da muss man schon sagen, da muss man drüber schmunzeln. Und dann sagt man, gut, das müssen wir aber für vielleicht 800.000 schaffen. Hä? Du hast doch gerade gesagt, du haust raus und ich kenne sogar Möbelhändler, die ein paar große Möbelhäuser besitzen, die sagen, die neue Kantine, das neue Restaurant, da habe ich 1,5 Millionen investiert. Okay, super. Aber das im Verhältnis zu den Tech-Ausgaben, da muss dann riesen Bohai drum gemacht werden. Das wird nicht mit so einer Selbstverständlichkeit entschieden. Und dieses Bewusstsein, wenn du sagst, ich investiere 500.000, 1 Million oder von mir aus auch nur 200.000 in mein stationäres Geschäft oder 1 Million oder 2 Millionen in mein stationäres Geschäft, dann muss ich im Online dann dementsprechend 10 Millionen investieren, 15 Millionen, 20 Millionen, weil das einfach was ganz, ganz anderes ist.
Bei den europäischen Tech-Investitionen waren auch sehr viele deutsche Unternehmen dabei. Ich sage jetzt mal einfach Gorillas oder N26, Trade Republic. Ja gut, es war jetzt nicht mehr ganz 2021, aber Anfang des Jahres hat ja auch Shopware Wachstumskapital in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekommen, Stefan. Man kann ja jetzt nicht mehr von einer Frühphasenfinanzierung sprechen. Warum habt ihr euch bei Shopware ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt für diesen Schritt entschieden?
Ich glaube, man muss sozusagen bei dieser bei der Frage sind eigentlich so zwei Komponenten wichtig. So die eine Komponente ist, ich meine, das wissen auch, glaube ich, viele Zuhörer, Shopware gibt es ja schon sehr lange, also seit mittlerweile über 20 Jahren, vor 22 Jahren genau, mit 16 Jahren gegründet entsprechend und dann über die Jahre alles, was eigentlich an Gewinn entstanden ist in der Firma und wir haben immer Gewinne geschrieben über all die Jahre, wurde reinvestiert in das Wachstum. So, das hat uns geholfen, in Deutschland eine außerordentlich gute Marktstellung irgendwo zu erreichen oder im deutschsprachigen Raum, sag ich mal. Und das hat uns auch geholfen, ich sag mal, Investments wie zum Beispiel jetzt die neue Entwicklung von Shopware 6 zu machen. Ja, also wir haben eigentlich über die Jahre immer in Wachstum investiert und sehen im Prinzip mal im Hinblick auf die nächsten Jahre ein ganz, ganz großes Momentum, ein großes Zeitfenster für, ich sag mal, flexible, moderne E-Commerce-Lösungen, die den Mittelstand adressieren. Da sehen wir im deutschsprachigen Raum Potenzial, da sehen wir in europäischen Märkten Potenzial und da sehen wir vor allem auch, was den US-Markt betrifft, eine Menge Potenzial. Wir haben uns im Prinzip überlegt, was müssen wir tun, um dieses Potenzial für Shopware zu heben. Und am Ende ist es, glaube ich, ganz, ganz einfach. Es ist ein bisschen go big or go home. Also eine bewusste Entscheidung, alles auch auf die Karte Wachstum zu setzen und das dann Potenzial zu entfesseln, was Shopware an Potenzial mit sich bringt. Damit meine ich jetzt bewusst nicht nur das Produkt Shopware, sondern die Firma Shopware, das Ökosystem Shopware, unsere vielen Partner, unsere vielen Kunden, das insgesamt auf, ich sag mal, das nächste Level zu hieven. Und da war für uns einfach klar, das kriegen wir, ich sag mal, mit unserem bisherigen münsterländischen Mindset. Wir machen jedes Jahr irgendwo, keine Ahnung, zweistelligen Prozentbereich Gewinne und diese Gewinne dienen dann dem weiteren Wachstum, dass das einfach mit den Ambitionen, die wir brauchen, um dort am Ende auch einen relevanten Fußabdruck zu hinterlassen, nicht kompatibel sein kann, per Definition nicht. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr lange und sehr ausgiebig uns mit der Frage beschäftigt, was wären denn, ich sag mal, ideale Partner für uns, um diesen großen Schritt zu gehen. Und sind dann letztendlich bei den beiden Partnern Carlyle und PayPal auch gelandet, dass wir gesagt haben, diese Kombination eben mit den unterschiedlichen Stärken, die Partner einbringen, das ist für uns ja keine rein finanzielle Entscheidung, sondern da hängt ja, es muss kulturell passen, die Menschen müssen zu uns passen, die müssen halt, ich sag mal, die notwendige Erfahrung einbringen können, das notwendige Netzwerk einbringen können. Viele, viele Teilfragen und Teilkomponenten, die für uns einfach wichtig gewesen sind in der Entscheidung, die wir, glaube ich, jetzt so in diesem Konsortium insgesamt sehr, sehr gut adressiert haben. Und wo wir super zuversichtlich sind, dass wir, ich sag mal, schon sehr kurzfristig echt coole Sachen gemeinsam mit unseren Partnern, mit den Shopware-Mitarbeitern, mit der Community, mit den vielen, vielen Partnern, die Shopware als Teil ihres Geschäftsmodells vorantreiben, dass wir da eben echt coole Sachen realisiert bekommen.
Stefan, 100 Millionen US-Dollar, das ist ja jetzt eine bedeutende Summe, auf die ihr zurückgreifen könnt. Steht man da nicht vor dem Problem, dass man sich fragt, wie man das Geld am besten und auch zielgenau einsetzen kann?
Ja, definitiv. Und ich meine, dass die Frage, die stellen sich ja alle, die irgendwo ein Investment eingesammelt haben, ne? Also wie kann man das Kapital am Ende maximal wertschöpfend zum Einsatz bringen? Also wie kann man das Kapital eigentlich in Wachstum verwandeln? Und da ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass das am Ende ja auch die spannende Stelle ist, wo sich dann im Endeffekt das Netzwerk und die Erfahrung der Partner, die man sich mit reinholt, sich auch entfalten können. Weil im Grunde geht es doch darum zu überlegen oder auch gemeinsam zu überlegen, wir haben heute eine Position A und wollen zukünftig in eine Position B. Also es gibt einen Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen. Und der Weg sieht halt, ich sage mal, ein außerordentlich starkes Wachstum vor in neue Regionen, in neue Zielgruppen etc. Und dieser Weg ist eben auch kein kurzfristiger Weg. Also es ist nicht so, dass man eben, also ich rede jetzt ganz bewusst nicht nur aus der Perspektive Shopware, sondern ein bisschen weitergegriffen, sondern es ist in den meisten Fällen ja ein Weg, der eine Mehrjahresstrategie umfasst. Genau, und im Grunde gibt es eben Dinge, die man kurzfristig, ich sag mal, mit dem Kapital beschleunigen kann. Also jetzt in unserem Fall zum Beispiel das Hiring, dass wir eben wollen dieses Jahr 160 neue Leute einstellen. Kleiner redaktioneller Hinweis an dieser Stelle, jobs.shopware.com. Und das, ich sag mal, in so einem Umfang einzustellen, das geht natürlich auch nur, wenn man die entsprechende finanzielle Schlagkraft da einbringen kann, ja. Weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, diese Leute dann also zu finden und diese Leute onzubohren, sondern diese Leute auch wiederum, keine Ahnung, in gute Strukturen zu integrieren und sicherzustellen, dass die Leute halt auch sehr, sehr schnell einfach zur Wertsteigerung von Shopware beitragen können in ihren jeweiligen Rollen. Ne? Marketing ist ein Thema, was natürlich stark profitiert irgendwie von größeren Budgets und ja, fokussierteren Ansätzen am Ende des Tages. Und dann ist ja alles, was mit dem Thema, ich sag mal, Internationalisierung dann zu tun hat, das Ausgründen von ausländischen Tochtergesellschaften oder, ich sag mal, internationale Headquarters, das sind alles Themen, wo Geld eine Komponente ist, wo, glaube ich, aber die Komponente Erfahrung und Netzwerk mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger ist.
Mhm. Markus, wie siehst du das? Welche Komponenten sind deiner Erfahrung nach am wichtigsten?
Ja, Gas geben. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und dafür ist Nummer eins, eine Top-Organisation, die weiter ausgebaut werden muss. Und egal ob in den Säulen Vertrieb, Marketing und natürlich Entwicklung, Forschung und Entwicklung, das sind immer die großen Bereiche, da muss investiert werden. Und das ist ja das Krasse, wenn man das jetzt nochmal die nächsten 5 Jahre weiter nach vorne guckt. Weißt du, der Anspruch an Technologie wird immer größer, es wird immer alles komplexer und da muss man noch mehr liefern und dann auch inklusive der Internationalität. Also das ist sehr, sehr wichtig, da natürlich das Fundament weiter zu stärken und dann weiter auszubauen. Aber das haben immer viele früher vergessen. Ich hatte heute Morgen noch gestern Abend einen Call mit einem jungen Startup, auch aus unserer Gegend, aus Münsterland, das mal gerne mit Stefan Hamann und mir sprechen möchte. Und die programmieren dann ewig rum, haben ein tolles Produkt, aber dann natürlich völlig vergessen, das jemals zu vermarkten. Und daran sieht man, das beste Produkt der Welt zu haben, ist ultra wichtig, aber wenn es keiner war kennt, dann ist es auch nicht hilfreich. Und darum ist dann wirklich die nächste Säule Vertrieb und Marketing dann voll anzugreifen. Das aber anders als früher und wie Shopware das eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht hat, das ist also gar nicht gegen Shopware, sondern was aber viele falsch gemacht haben, nicht einfach nur mit Anzeigenwerbung, sondern mit viel Authentizität, mit viel Transparenz und Offenheit. Und ich glaube, das sind die richtigen Säulen, wie man heute angreifen muss.
Ja. Gerade so, sorry, das Thema Product Innovation, das ist am Ende ja auch ein großes Investitionsthema, ne? Weil das vergessen ja auch viele Leute häufig in der Betrachtung, dass, ich sag mal, am Ende des Tages der Erfolg von einer Produktfirma wie Shopware hängt zu 100% an dem Erfolg des Produkts Shopware. Das heißt, am Ende des Tages, gerade wenn man über Internationalisierung spricht und darüber, dass man noch viel, viel mehr Menschen im Prinzip glücklich machen will, dadurch ändert sich natürlich auch das Anforderungsprofil, was an das Produkt gestellt wird. Und das erfordert natürlich dann auch ein entsprechendes Upfront-Invest ins Produkt. Also neben dem Invest, was ja sowieso kontinuierlich stattfindet.
Hm. Stefan, wir haben uns ja schon auch... Entschuldigung, Markus.
Ja, es ist ja... Das ist etwas, was natürlich neu ist für alle Unternehmen, die eigentlich aus dem Mittelstand kamen, sehr solide aufgestellt haben. Du musst dir jetzt überproportional schnell investieren und Ergebnisse erzielen. Das heißt, das darf man nie vergessen. Ich selbst komme ja auch immer aus börsennotierten Unternehmen und habe vorher meine eigene Firma gegründet. Und das ist aber die Chance. Das ist ja das, was... Auch in der Diskussion, mich haben ja auch viele gefragt, Markus, du kennst ja den Stefan, was ist denn jetzt da los? Die müssen dann jetzt ja Gas geben. Ja, nee, die dürfen jetzt Gas geben und davon partizipieren nämlich alle, weil das Produkt besser wird, davon partizipieren alle. Und gleichzeitig auch noch mit einer krasseren Verpflichtung zu liefern, weil man muss sich ja selber ständig challengen, denn wir Inhaber mussten ja vorher immer alles nur mit uns selber rechtfertigen. Und da kann man, ne, und das ist das Gute, man trainiert seine ganze Mannschaft gemeinsam als Team Tore zu schießen. Beim Fußball selbstverständlich, beim Tennis selbstverständlich, beim Golf auch und beim Radfahren sowieso und jetzt dann auch das übertragen auf eine Company. Und das ist also darum, wenn man mich jetzt sehen würde mit einem breiten Grinsen, freue ich mich darauf, denn wie bekannt auch bei Baby One, weil das sind ja einer meiner engsten Freunde, wird ja auf Shopware gesetzt und freue mich dann drauf, wenn ich morgen Donnerstag sitzen Sie hier zum Daydrinking. Dürfen also nicht verraten, dass wir morgen uns alle freigenommen haben.
Sagen wir keinem, Markus.
Daydrinking. Und freue mich total drauf und dann freue ich mich auch mit denen zu sagen, dass man genau auf die richtige Technologie gesetzt hat, nämlich dort, wo was passiert. Und das soll jetzt keine Werbung für Shopware sein, das wollte ich nur den eigenen Nutzen aus diesem, wie ich die Hände gerieben habe, als ich gehört habe, jetzt gibt es Investmentkohle.
Stefan, wir haben uns ja schon häufiger auch off the record über das Thema Investment unterhalten und du hast in einem der letzten Townhall-Meetings erwähnt, dass Shopware durchaus häufiger in der Vergangenheit schon Anfragen bekommen habt, eigentlich sogar wöchentlich zuletzt. Wann fing das genau an, dass Shopware nicht mehr so unterm Radar war, sondern auch für Investoren interessant wurde?
Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir seit mindestens 10 Jahren kriegen wir ganz, ganz regelmäßig Anfragen. Weil ich glaube, die E-Commerce-Welt ist ein Dorf, das wird Markus bestätigen. Und ich sag mal, das Thema E-Commerce als Investitionsthema ist ja auch seit, ich sag mal, korrigiere mich, Markus, aber ich hätte gesagt, seit 10 Jahren ist es halt ein heißes Thema und seit 2 Jahren, seit die Corona-Krise natürlich, in vielen Fällen die E-Commerce-Umsätze auch echt hat explodieren lassen, ist es einfach nochmal deutlich krasseres Thema für Investoren, ja. Also in jeglicher Perspektive. Die gucken auf interessante Händler, auf interessante Marktplätze und eben auch auf interessante B2B-Softwareanbieter, die irgendwo in diesem E-Commerce-Universum zu Hause sind. Und wenn man sich das mal aus einer Vogelperspektive anschaut, also welche E-Commerce-Software-Hersteller gibt es weltweit und wie sind die aufgestellt, also welche Relevanz haben die in den jeweiligen Märkten, wie groß sind die, wie ist die Struktur dieser Firmen, dann wird man halt feststellen, dass es einfach, also in der Größe, in der Shopware zum Beispiel ist, kaum ein Unternehmen gibt, was noch vollständig Eigenkapital finanziert agiert. Und das erhöht natürlich auch den Handlungsdruck, sag ich mal, bei neuen Unternehmen, die in diesem Bereich erfolgreich sein wollen, als auch bei den existierenden. Also weil, ich sag mal, der Markt sich schon krass durchsortiert hat und auch weiter durchsortieren wird. Und am Ende, glaube ich, die Unternehmen auch dann zu den Gewinnern gehören werden, die bereit sind, dort ins Volle zu gehen und auch die, ich sag mal, notwendigen Invests zu tätigen. Also ein bisschen ist es halt wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich glaube, im Prinzip, wenn du das Endgame, ja, nenn es mal so, mitspielen willst, wenn du also, ich sag mal, das nächste Level erreichen möchtest und du möchtest auf einem weltweiten Maßstab auch ein relevanter Systemanbieter sein, dann ist das eigentlich in einem komplett eigenkapitalfinanzierten Setting aus meiner Sicht gar nicht möglich. Also da muss man schon brutal entscheiden, will man Niche-Player sein oder will man irgendwo bei den Großen mitspielen.
Ja, und ich würde noch einmal eine Sache ergänzen wollen. Ich habe Stefan, du hast gefragt, seit 10 Jahren, und das stimmt, seit 2011 ungefähr ging das so los. Und zwar 2011 habe ich das Buch rausgebracht, Ende 2011, E-Commerce lohnt sich nicht. Und das richtete sich damals im Schwerpunkt vor allem an die Textilwirtschaft, und das enthielt einer der ersten veröffentlichten Business Cases überhaupt für wie E-Commerce funktioniert und wie ein Business Case aussieht. Brand 1, und alle haben das dann auch zitiert. Und das Interessante ist, damals dachte man wirklich, man investiert ein bisschen in E-Commerce und dann kann man schon mitmachen. Und was man nicht verstanden hat, nur wenn man tempobereit ist zu gehen, nur wenn man Gas geben möchte, dann kann man das wirklich als Business Case treiben, als Business Modell. Die andere Alternative, die ist auch gut für viele Unternehmen, wenn man das als Service Mehrwert sieht. Das heißt, ich sehe, für mich haben sich immer zwei Arten von Unternehmen herauskristallisiert. Die einen, die Vollgas geben wollen und mitspielen wollen, und die anderen, für die vielleicht E-Commerce ein spannendes Modell sein kann, einfach als Serviceverlängerung für ihre Kunden. So, und dazwischen gibt es nichts. Aber zu behaupten, die Service-Initiative wäre ein Angriff, das ist dann wirklich verrückt.
Okay. Stefan, kannst du dich noch daran erinnern, was für ein Gefühl das war, wenn man die allererste Anfrage von Investoren bekommt? Was denkt man? Da denkt man erst, das ist eine Spam-Mail, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also es war eher so, was zum Teufel wollen die denn von mir? Genau, weil sich das natürlich erstmal irgendwie surreal anfühlt, ja, wenn du dann als Unternehmen mit super bodenständigen Wurzeln auf einmal, keine Ahnung, von einem Kapitalinvestor aus dem Silicon Valley angeschrieben wirst, dann nimmt man das, glaube ich, erstmal nicht so richtig ernst, muss ich sagen. Also hat sich schon über die Jahre auch verändert, ne, weil ich glaube, dass wir ja auch auf der kommunikativen Ebene das Thema Investment wird ja heute ganz anders besprochen wie vor 10 Jahren. Es ist deutlich häufiger ein Thema. Es gibt deutlich mehr Presseveröffentlichungen dazu. Es gibt deutlich mehr Erfahrungswerte auch von vielen Gründern, die diesen Weg gegangen sind. Ja, und es gibt auch viele Success Stories. Es gibt auch viele super erfolgreiche Beispiele auch von deutschen Unternehmen, die, ich sag mal, die tolle Partner gefunden haben und die ein Unternehmen einfach auf ganz andere Füße gestellt haben. Es hat also, glaube ich, heute einfach einen deutlich positiveren und deutlich mehr Assoziationen mit Vorwärtsbewegung, Vorangehen zu tun als noch vor ein paar Jahren. Ich rede jetzt über den deutschsprachigen Raum, ja. Ein bisschen würde ich so auch, glaube ich, den Perspektivwechsel beschreiben, der jetzt in meinem Kopf stattgefunden hat. Also von, ich sag mal, vorsichtig zurückhaltend einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten so eines Partners zu gewinnen und zu haben. Und so sind wir auch in den Prozess eingestiegen, dass wir uns tatsächlich wirklich mit vielen, vielen Firmen unterhalten haben. Also wir haben über weiß ich nicht, über 40 unterschiedliche potenzielle Partner auch im Gespräch gehabt und haben uns einen Eindruck davon verschafft, welche Bandbreite an Möglichkeiten es gibt. Ne? Also weil viele denken, Investment ist gleich Investment so, aber es ist ja ein Riesenunterschied, ob man jetzt ein Frühphasen-Investment drin hat, also eher in Richtung Venture Capital oder ob man Private Equity macht oder einen strategischen Investor mit reinnimmt. Ne? Also das sind jetzt einfach nur mal drei Kategorien. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch viele deutlich klassischere Formen, Wachstumskapital für eine Firma zu sichern. So, ne? Ich will nur sagen, es gibt eine große Bandbreite und ich glaube, man muss sich auch sehr, sehr ausgiebig mit diesen Themen beschäftigen als Gründer, um dann für sich selber und für die Firma eine gute und fundierte Entscheidung treffen zu können.
Ja, und ich glaube, man darf auch keine Angst davor haben, weil das ist vielleicht etwas, wo man sagen muss, wo der deutsche Mittelstand sich ja häufig schwer tut. So dieses, wir wollen alles alleine machen. In der heutigen Zeit kann man gar nicht alles alleine erreichen, sondern man muss gemeinsam lernen, man muss gemeinsam nach vorne gehen und darf auch keine Angst davor haben. Und ich meine, vor was soll man Angst haben, dass man jetzt transparenter liefern muss? Muss man sowieso im Leben, wenn man sich durchsetzen möchte, weißt du? Also ich sehe nichts daran, was es ist. Und dann habe ich ja gelesen, so Kommentare wie, darf man ausländisches Geld annehmen? Ich meine, so funktioniert das in allen. Wir sind global. Wir kaufen heute Waren ein aus allen Ländern der Welt. Und wir haben Finanzmärkte, Börse und alles finanziert sich auch im Haus. Also das ist also etwas, wo wir Deutschen uns vielleicht dann jetzt öffnen sollten und das als Chance sehen sollten. Weil wenn amerikanische Unternehmen hier investieren, das ist das größte Trust, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das motiviert wiederum, ich habe nämlich jetzt schon mit ein paar Family Offices gesprochen, die sagen, okay, dann sind wir ja doch geiler, dann investieren, als wir gedacht haben, dann investieren wir jetzt auch in Deutschland, deutsche Family Offices. Also das war vielleicht auch der Anschub, den man dann benötigt hat.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, weil wir tatsächlich schon wieder am Ende der heutigen Folge sind. Eine Frage habe ich noch an euch beide. Wenn ihr Gründer da draußen, die eine Anfrage von Investoren bekommen, einen Rat geben könntet, in einem Satz, welcher wäre es?
Stefan, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann wohl anfangen. Denkt lange und ausführlich darüber nach.
Sehr schön. Markus?
1 Million Euro falsch angenommen, so verlockend, wie sie klingen mögen, können komplett der falsche Weg sein. Seid klug und smart und handelt danach.
Und diese Ratschläge sind der Grund, warum ich diesen Podcast so gerne mag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal und macht es gut.
Bye, bye. Ciao.
Bye, bye.